Ich begrüße euch wieder alle im Namen Gottes zu dieser Versammlung, zu diesem Vortrag von Vater Parisi. Das ist schon eine kleine Tradition geworden, wie ihr wisst, dass Vater Parisi regelmäßig uns besucht. Und ich glaube, wir können Gott danken, dass wir so einen Menschen haben, der in der hiesigen Sprache uns den Glauben erklärt und vorlebt und uns den richtigen Weg weist. Aber wie ihr wisst selber, eine Tradition ist das eine Tradition und es ist ein Muss, dass wir jedes Treffen, die im Namen Gottes geschieht, dass wir das mit unserem Herrngebet anfangen. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, denke ich mir, dass wir das Herrngebet als alle in deutscher Sprache zusammen beten können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Vater, segne.
Herr Jesus Christus, segne uns und alle, die zu uns gehören. Erleuchte uns, damit wir durch den Heiligen Geist immer tiefer in die Wahrheit und das christliche Leben hineingelangen und so einst teilhaftig werden der Vergöttlichung.
Amen. Noch zur Erklärung, liebe Schwestern, ich begrüße auch zum heutigen Treffen unsere alten Freunde, die Buchverkäufer, Herrn Johannes Wolf aus Hannover, Herrn Peter Kofer aus Berlin und Herrn Gregor Fernbach aus aus Krefeld, diese Ecke ist das da, ja, an der holländischen Grenze. Alle drei sind Vertreter von orthodoxen Büchern. Ich denke, wir können wieder mal Gott dankbar sein, dass wir schon so weit jetzt in Deutschland sind, dass wir für unsere Kinder, für die Menschen, die hier in diesem Land leben, in diesen Zeiten, wo der Glaube ja, bekämpft wird, kann man sagen, dass wir so eine Möglichkeit haben, uns geistig zu ernähren, zu bereichern. Deswegen, es ist nur eine kleine Auswahl, die ich hier sehe. Ihr müsst dann bitte auf die Internetseiten gehen, wenn ihr fragen würdet, da gibt es noch mehr, gibt es auch Filme. Das soll nur ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, was es dort gibt bei denen. Fangen wir an.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ich heute wieder hier bei Ihnen sein darf. Zum ersten Mal nun zu unserem abendlichen Vortrag hier in der Kirche des heiligen Johannes von Kronstadt. Und wer noch nicht in dieser Kirche war, sieht, wie wunderschön und würdig diese Kirche ist. Es ist sozusagen ein Kleinod hier in Hamburg geworden, ein richtiges Heiligtum der Orthodoxie. Daher gilt heute wirklich mein besonderer Dank, Pater Sergius, der uns ermöglicht hat, uns Heimstatt hier gegeben hat, dass wir diesen Vortrag nun hier halten dürfen. Und ich bewundere ihn immer wieder, was er in diesen Jahren, in denen er hier in Hamburg ist, sozusagen zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung der Orthodoxie auf die Beine gestellt hat. Die herrliche Kirche, jetzt das neue Zentrum nebendran, endlich fertig geworden. Im Januar geweiht wurde?
Das war Ende des letzten Jahres.
Ende des letzten Jahres geweiht worden, eingeweiht worden. Ich denke an den neuen Friedhof mit der wunderschönen Holzkirche, wo hier dann die deutschsprachige Gemeinde ihren Gottesdienst feiert. Alles würdige, sehr würdige Stätten. Daher ein recht herzliches Vergelt's mit ihm. Möchte es aber nicht versäumen, der serbischen Gemeinde wieder zu danken und den Priestern dort, die uns doch mehrere Jahre auch Heimstatt gegeben haben, um unseren Vortrag halten zu können. Eigentlich ist es ein wunderschönes Beispiel dafür, dass in der Tat alle orthodoxen Kirchen zusammenarbeiten können oder sollen und hier auch tun, wenn es um die Ehre Gottes geht, wenn es darum geht, dass wir unseren Glauben leben können, etwas erfahren können und natürlich auch apostolisch tätig sein können. Daher auch denen vergelt's Gott. Zuletzt natürlich auch hier meinem Nachbarn, Pater Joachim, als dem Priester der deutschsprachigen Gemeinde, der immer unermüdlich, mit viel Engagement und manchmal vielleicht mit zu viel Dynamik, griechisch würde man sagen, also mit zu viel Kraft seine Tätigkeit ausübt und mich immer wieder auch einlädt, diese Vorträge zu halten. Also auch ihm vergelt's Gott und Ihnen allen, die Sie so treu über diese Jahre nun schon immer wieder mir zuhören, obwohl ich immer denke, was ich Ihnen erzähle, entweder ist es Ihnen schon bekannt oder so wichtig wäre es eigentlich nicht. Aber dann stelle ich doch immer wieder fest, wie gerade nicht nur hier Sie und auch ich davon Gewinn haben durch Gottes Gnade und Kraft, sondern auch besonders dadurch, dass ja diese Vorträge hier, wie in Krefeld oder sonst, im Internet veröffentlicht werden. Und was ich mir nie gedacht hätte, als Mönch in einem einfachen orthodoxen Kloster, mir ist es relativ peinlich, jetzt plötzlich von der Schweiz über Österreich bis nach Deutschland überall bekannt zu sein. Und ob ich in Frankfurt lande auf dem Flughafen, in Düsseldorf, in Hamburg oder Wien, es gibt immer Leute, auch in der Sandiki, die auf mich zukommen und sagen, Sie sind doch Pater Paisios. Und wenn ich dann frage, woher kennen Sie mich? Ja, ich habe Sie im Internet gesehen oder gehört. Also ist mir eher peinlich. Aber ich sehe doch, dass ein gewisses Bedürfnis da ist, denn sonst würden die Leute wohl meine nicht unbedingt besonders geistreichen Vorträge anhören. Aber es ist eben der Segen Gottes, der Heilige Geist, der wirkt und nicht ich. Daher letztendlich aller Dank, auch von mir und von Ihnen, muss Gott gelten. Ihm ist die Ehre zu geben, wie wir griechisch sagen, doxa si, o Theos Simon, doxa si, Ehre sei dir, o Gott, Ehre dir. Darum muss es in jedem christlichen orthodoxen Leben geben. Es geht nicht um die persönliche Ehre, sondern immer um die Ehre Gottes. Alles andere wäre Menschendienst und wäre falsch und verhängnisvoll. Ja. Zu Beginn heute dachte ich, wie gestern schon bei uns in unseren Antiochenern, die ich hier getroffen habe und die auch sehr zahlreich gestern waren, besonders die Jugend natürlich wieder und die Junggebliebenen, möchte ich heute kurz die Situation darstellen, die sicher schon so manche gehört haben oder Glockenläuten hörten, denn mein Leben hat sich ein wenig verändert und daher ganz kurz diesbezüglich, damit Sie Bescheid wissen und nicht irgendwelches dummes Zeug glauben, das man vielleicht hören könnte. Im November hat in Österreich ein besonderer Tag stattgefunden. Ein katholischer Bischof hat unserem Metropoliten und dem Patriarchen ein großes Grundstück geschenkt von 8 Hektar. Zum Bau eines Klosters, eines griechisch-orthodoxen Klosters. Und Gott hat es dann so gefügt, dass uns, unserem Kloster des heiligen Arsenius, nun die Gründung dieses Klosters anvertraut wurde und ich von unserem Abt daher auch bestellt wurde, dieses neue Kloster zu gründen. Daher ist mein Lebensmittelpunkt vom schönen sonnigen Süden in Griechenland, am schönen Mittelmeer, im Schatten des heiligen Berges, den ich ja jeden Tag vor mir hatte, ein bisschen nach Norden gerückt, an die österreichisch-ungarische Grenze, der Nähe von Wien. Ich habe also 5 Minuten, dann bin ich in Ungarn, ungefähr 1 Stunde, dann bin ich in Wien. An einem großen, schönen See, zumindest Wasser haben wir wieder, wenn es auch nicht das Mittelmeer ist. Also man hat mich dazu bestimmt und so ist mein Lebensmittelpunkt nun nach Wien gerutscht, sodass ich eigentlich in Wien lebe, zum großen Teil, und daher auch dieses Mal von Wien kam und nicht von Thessaloniki. Die Situation ist zurzeit die, ich lebe also nun in Wien und bin am Arbeiten, zum einen in der Metropolie, mit unserem Metropoliten Arsenius. Ich bin dabei, die Pläne mit den Architekten zu entwerfen. Wir sind dabei, die Genehmigungen bei Gemeinde, Land, Regierung einzuholen für den Klosterbau. Es nimmt immer mehr Gestalt an, aber wie es immer im Leben ist, man braucht viel Geduld. Zwar hat auch die Regierung und alle zuständigen Stellen schon ihr grünes Licht gegeben, aber man muss die Fristen einhalten und da war ich zuerst geschockt, das war der erste Schock, ich muss warten, wir müssen warten bis den Herbst. Wir hatten gehofft, im Sommer beginnen zu können, also frühestens im Herbst geht's los, aber es ist auch wieder eine schöne Möglichkeit, Geduld zu üben. Also das Allerwichtigste hat stattgefunden am der Vesper zum 1. März in meinem Heimatkloster. Man hat mich beauftragt von unserer Metropolie und von meinem Abt in meinem Heimatkloster, die ersten drei Mönche zu weihen für das neue Kloster. Und so ist es die Geburtsstunde gewesen der Gemeinschaft. Also die Bruderschaft als solche gibt es jetzt schon. Wir alle vier gehören nicht mehr unserem Heimatkloster an, sondern schon dem neuen Kloster, wenn auch die Gebäude noch nicht bestehen und es rechtlich noch nicht errichtet ist. So lebt doch nun die neue Bruderschaft und für Sie hier in Hamburg ist es sicher eine Freude und Ehre, denn eines eurer Mitglieder ist der erste Mönch nach mir gewesen, nämlich euer Bogdan. Er trägt jetzt den Namen Pater Theoklitos. Also er ist Mönch geworden und bei allen Kämpfen, er ist ein sehr froher Mönch geworden. Die zwei anderen sind auch aus Deutschland, aber Griechen, zwei junge, sehr junge noch, beide leibliche Brüder, also Geschwister. Der eine heißt Pater Raphael und der andere Pater Arsenius. Also die Bruderschaft, Gott sei Dank, besteht und im Mai, Juni werden auch diese, meine jungen Mitbrüder, zu mir kommen und wir werden ein provisorisches Haus haben, in dem wir dann unser Gemeinschaftsleben beginnen. Denn wir denken alle, also alle Beteiligten, es ist wichtig, dass die Leute vor Ort sehen, die Gemeinschaft gibt es schon, dass die Sache nicht so einschläft. Denn wenn man sagt, naja, die Mönche, irgendwo leben die, vielleicht kommen die, dann ist es so, psychologisch zumindest, dass man sagt, naja, übermorgen, übermorgen, übermorgen. Aber wenn wir vor Ort sind und die Leute sehen, wir leben in einem kleinen Häuschen, dann kriegen die Mitleid und dann arbeitet man vielleicht auch ein bisschen schneller. Und zum anderen, das Kloster ist ja dafür da, dass es für das Volk betet. Und daher denke ich, war es wichtig, dass wir dann all, oder ist es wichtig, auch in diesem Land leben und sozusagen ein Gebetszentrum, so wie ein Herzschlag, das Herz beginnt zu pulsieren. Und da spielt es keine Rolle, ob wir schon in unserem großen Kloster sind oder in einem kleinen Haus, denn beten kann man überall. Das Kloster selbst trägt den Titel Maria Schutz, Maria Skepi, feiert seinen Festtag am 1. Oktober und zugleich ist es auch geweiht dem heiligen Vater Paisios vom Berg Athos, denn er gilt ja als Gründer meines Heimatklosters gemeinsam mit meinem noch lebenden und hoffe noch lange lebenden Abt. Daher also zweimal im Jahr Panigiri, Festtag des Klosters, 1. Oktober und am 12. Juli. Und Sie alle natürlich, also unsere Freunde, sind immer eingeschlossen in unsere Gebete. Und besonders Bogdan betet immer für Hamburg. Das hat er sich vorgenommen. Daher nachher, so als kleine Erinnerung, eine Ikone vom neu verherrlichten Heiligen Pater Paisios. Er trägt die Ikone vom heiligen Arsenios. Sie wissen, er wurde von ihm getauft, war auch blutsverwandt und er war auch derjenige, der sich dafür eingesetzt hat, dass seine Verherrlichung durchgeführt wurde. Er hat die Reliquien gehoben und nun ist er selbst auch verherrlicht worden. Es war, glaube ich, am 13. Januar. Die zweite Ikone sind eigentlich zwei Ikonen, die jeder mitnehmen darf. Zum einen ist es das Titelfest unseres Klosters Maria Schutz. Da sind dann viele Heilige drauf. Mit einer Ikone haben sie dann viele. Und hinten ist nochmals drauf der heilige Arsenius und Paisios. Und dann steht noch ein Text, den können Sie lesen, aber brauchen ihn nicht zu befolgen. Soweit zur Situation des zukünftigen Klosters. Ich bitte Sie natürlich auch darum, dass Sie uns im Gebete begleiten, denn wie ich jedes Mal betone, Orthodoxie bedeutet eine Familie, eine engere Familie, als es je die Blutsbande sein können. Durch die heilige Taufe werden wir inniger verbunden, als es das Blut je sein kann. Das Blut verbindet uns nur leiblich. Das heißt, mit dem Tod sind diese Blutsbande sozusagen vorbei. Der Leib geht in die Erde, er versinkt, aber diese geistlichen Blutsbande der Taufe, sie verbinden unsere Seelen. So wie bei der Hochzeit nicht das Blut verbunden wird, sondern die Seelen verbunden werden. Und so in der Taufe werden nicht die Leiber verbunden, sondern die Seelen. Also eine Familie. Wenn einer leidet, leiden alle, sagt Paulus. Und ich sage, wenn einer sich freut, freuen sich alle. Also daher eine große Gebetsgemeinschaft. Sie für mich, für uns, wir für sie, natürlich auch für die Gemeinden, für die Priester, es sind ja mehrere Priester da und auch ein Diakon. Ihr seid immer auch als Gemeinden und in eurem priesterlichen Dienst eingeschlossen in unserem Gebet. Ja, das heutige Thema, das ich mir nun auserwählt habe, ist immer so ein bisschen schwierig, was wäre wichtig für Sie, aber wir sind in der Fastenzeit, ich spreche heute nicht über das Fasten, das habe ich für den nächsten Samstag in Krefeld mir vorgenommen oder wurde gewünscht. Ich möchte heute über ein anderes wichtiges Thema reden, nämlich die Annäherung zu Gott. Modern spricht man gerne von Gott suchen. Wir Orthodoxen, habe ich mal so schön gehört, einen Film, den es heute nicht mehr gibt, glaube ich, aus den 80er Jahren, als so langsam die Orthodoxie in Russland wieder begann, auch öffentlich zu werden, haben Deutsche Optina besucht. Und das war damals so ganz klein, mit ganz wenigen Mönchen und andere Klöster, also sehr interessant, vielleicht finden Sie irgendwo doch diesen Film. Und da ist so das Erste, was man sieht, so ein paar Leute, die über den Markt gehen, ich weiß nicht mehr in welcher russischen Stadt. Und da hörte man, oder der Sprecher sagte, ja, die Orthodoxen, sie suchen nicht Gott, sie haben ihn. Und so ist es in der Tat. Eigentlich, durch die Taufe brauchen wir Gott nicht mehr zu suchen, wir haben ihn. Gestern habe ich ganz kurz mit einem Pater, heute habe ich erfahren, er ist sogar der Abt vom Kloster Nitschau, gesprochen. Wir haben dort gestern das Kloster mal besucht. Irgendwie muss ich mir ja meine Zeit vertreiben, bis der Vortrag hier beginnt. Und so dachte ich, gehen wir mal nach Nitschau. Und es war sehr schön, wir hatten schöne Gespräche und dann ging es um den heutigen Vortrag auch ganz kurz. Und ich sagte, ja, es geht um die Annäherung Gottes. Wir müssen ihn nicht suchen, wir haben ihn, aber es geht um diese Annäherung. Und dann sagte dieser Vater, ja, aber der heilige Benedikt, deswegen habe ich heute auch die Regel dabei, schreibt von der Gottsuche für die Mönche jetzt. Und dann habe ich versucht, das zu erklären. Diese Gottsuche des heiligen Benedikt ist nicht diese Suchen, wie man modern meint, also Gott suche, ich muss ihn erst finden, sondern es ist diese Suche, die ich heute versuche darzustellen, als Annäherung an Gott, also sich ihm immer mehr nähern. Ich habe ihn, aber ich bin noch nicht bei ihm, ich bin noch nicht mit ihm vereinigt. Das ist ein wesentlicher Unterschied, denn wenn es um diese Gottsuche ginge, wie heute man das versteht, dann wäre ja keiner von denen im Kloster. Denn erst muss ich ihn gefunden haben, um zu wissen, was er von mir will. Und durch die Taufe ist unser Weg eben zu Gott gekommen, also hat sein Ziel erreicht, dass wir seine Kinder werden. Aber es ist die Frage nun, ich kann ja bei der Taufe nicht stehen bleiben, ich habe ihn vor mir, das ist aber nicht das Ziel des Christentums, sondern ist die Via Kinonia, die göttliche Kommunion, die göttliche Vereinigung mit ihm. Und nur darum geht es in unserem Leben, nicht ihn zu finden. Wir haben ihn. Dieses Wort hat mir so gut gefallen. Aber es geht darum, uns nun mit ihm zu vereinigen. Und das soll eigentlich das Thema für heute Abend sein. Wie findet diese Annäherung meiner Seele hin zu Gott statt? Gibt es da Methoden? Gibt es da Hilfen? Was ist da möglich? Was kann auch das Mönchtum vielleicht dazu sagen? Das ist also das Thema. Ich habe gesagt, wir haben Gott gefunden. Und viele Menschen ruhen sich bei diesem Punkt aus. Ich bin getauft. Fertig. Ab und zu gehe ich vielleicht doch in die Kirche, gehe zu den heiligen Mysterien. Das ist schon viel heutzutage. Aber ansonsten lebe ich ein Leben wie jeder andere Mensch dieser Welt. Man erkennt nicht, dass ich ein Christ bin, ein orthodoxer Christ. Ich habe Gott gefunden, bitte jetzt entschuldigen Sie, wenn ich sehr radikal bin, aber er interessiert mich nicht. Und wenn, dann nur, wenn ich ihn brauche. Das kennen wir alle, auch ich. Wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht, dann in der Tat erinnere ich mich wieder daran, dass es ihn gibt und fange an zu beten. Und ich sage, Gott sei Dank. Ja, es wäre schlimm, wenn ich dann in einer solchen Situation mich nicht mehr an Gott erinnern würde. Aber es ist zu wenig, ja, es ist traurig. Da steht der Bräutigam vor mir. Idu onymphios erchete, en mesotis nictos, wie wir dann am Orthos von der großen Woche beten. Also siehe, der Bräutigam kommt mitten in der Nacht, Makari, also selig, den Knecht, den er wachend findet. Und wir sozusagen stehen vor diesem Bräutigam in all seiner Schönheit, in all seiner Pracht, in seiner Göttlichkeit und sagen, ach, das ist schön, das reicht jetzt. Aber es ist nicht richtig. Und das ist die Ursache dafür oft in unserem christlichen Leben, ich möchte es mal so halbherziges Leben nennen. Ich rede nicht von denen, die getauft wurden und wie Heiden leben. Die schließe ich jetzt mal aus sozusagen. Ich rede von uns, die wir eigentlich so halbherzig dieses Leben leben. Und es kommt dann dazu, dass wir in unserem Glaubensleben, und ich meine Glaubensleben immer als ganzheitliches Leben, es gibt nicht ein Glaubensleben in der Kirche oder wenn ich ein Buch lese, sondern Glaubensleben bedeutet auch am Arbeitsplatz, in der Familie, am Strand, wo auch immer. Und wir dürfen uns dann nicht wundern, dass dann unser Leben, unser Glaubensleben so trostlos ist, so leer ist, so schwach ist, so ohne Kraft. Denn was ist geschehen? Der Bräutigam steht vor uns. Er hat alles dabei, was die Braut braucht, von den Kleidern, über den Schmuck, über das wunderbare Essen, all das. Aber die Braut interessiert das alles nicht. Die Braut will weiterleben wie bisher. Natürlich freut sie sich zu sagen, ja, mein Bräutigam ist Jesus Christus, dieser Mächtige, dieser Reiche, dieser Schöne. Aber im Leben spielt er keine Rolle. Ich könnte mir genauso dann ein Foto meines Bräutigams aufhängen. Mehr spielt er in meinem Leben nicht. Also, die Frage ist jetzt, wie kann ich mich aber diesem Bräutigam, der vor mir steht, nähern? Er ist ja Voss, er ist Licht, er ist Feuer. Das heißt, und das erleben wir im geistlichen Leben, wenn ich nun beginne, mich ihm zu nähern, was geschieht? Ich verbrenne mich. Es schmerzt. Es tut weh. Und was ist das? Unsere Eigenliebe. Unser Egoismus. Beispiel. Ich habe meine Laster. Leidenschaften. Und ich möchte zu Christus kommen, näher zu ihm kommen, zum Gläubiger. Aber ich bin nicht bereit, meine Laster zu lassen. Irgendwo gefallen sie mir. Ich fühle mich wohl. Natürlich sage ich, nein, ich will das alles bekämpfen. Aber in meinem Herzen ist es so. Ich nähere mich ihm nun. Und dann beginnt meine Eigenliebe und mein Egoismus zu brennen. Es beginnt ein Kampf in meinem Herzen zwischen dem Bräutigam, dem ich mich nähere, und zugleich aber meiner Leidenschaft, die in mir ist. Oder das, was mir gerade gefällt und nicht dem Willen Gottes entspricht. Und es tut weh. Und deswegen mache ich einen Schritt zurück. Das mache ich 2-3 Mal und dann höre ich auf. Es ist zu unbequem, mich dem Bräutigam zu nähern. Und wissen Sie, warum so viele junge Menschen heute, wenn sie auf dem Weg sind, nach Sinnsuche oder nach Suche nach Gott, denn die suchen ja wirklich, die haben ihn noch nicht. Und warum sie zum Islam rennen? Es ist eine billige Religion. Im Islam gibt es keine Bekehrung. Bleibe wie du bist, alles in Ordnung. Im ganzen Koran wird nicht aufgerufen zur Umkehr. Es gibt keine Umkehr. Hauptsache du bist sozusagen, du glaubst an Allah. Aber eine Umkehr gibt es nicht. Also ein Leben, das mich in meinen Leidenschaften in Ruhe lässt. Ja? Der Teufel lässt mich in Ruhe. Ich nähere mich dem Bräutigam nicht. Und deswegen, letztendlich gehen so viele dorthin. Bis hin, dass man dann auch sein Leben leben kann. Natürlich gibt es gewisse Normen, die man einhalten muss in der Tat. Die gibt es. Doch kann man sie oft auch umgehen. Es gibt dann wieder Mittel und Wege, sozusagen doch wieder seine Leidenschaften auch zu frönen. Und weil man mit einer Frau nicht zufrieden ist, hat Mohammed erlaubt, dass man auch mehrere Frauen haben darf. Und all diese Dinge. Natürlich fasten wir, aber nur über Tag. Und am Abend geht's rund. Es gibt keine Bekehrung in dieser Religion. Und daher geht so viel hin. Das Christentum von Anfang bis zum Ende des Evangeliums heißt, bekehrt euch. Das Himmelreich ist nahe. Und genau das ist dieses Hin zum Bräutigam, zu Christus, bedeutet Bekehrung. Und davor haben wir Angst im Leben. Denn wer will sich schon aus seinem Gewohnten aufmachen? Daher war Abraham so ein großer Glaubensvater, der seine Heimat verlassen hat, ins Unbekannte zog, weil Gott es von ihm verlangt hat. Daher ist die Panagia, die Allheilige, so groß, weil sie sozusagen Ja gesagt hat zu Gott und nicht gewusst hat, auf welche Reise sie sich begeben wird. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Umkehr. Hin zum Bräutigam. Bedeutet auch für mich, mein Bräutigam, Herr Jesus Christus, was willst du von mir? Und das bedeutet allererst, dass ich mich reinige. Das heißt, der erste Schritt hin zur Vergöttlichung, zur Vereinigung mit Gott, der erste Schritt, um den geht es heute ganz besonders, ist die Reinigung. Fastenzeit. Warum hat die Kirche uns diese Fastenzeit geschenkt? Und auch die anderen Fastenzeit, besonders diese, zur Reinigung. Wir werden kein Pascha erleben, wenn wir uns nicht reinigen von unseren Leidenschaften, von dem Liebgewordenen. Es wird kein Pascha geben. Wissen Sie, ich bin 50 Jahre und länger Christ. 11 Jahre orthodoxer Christ. Und habe von klein auf Ostern gefeiert. Aber seit jener Zeit, wo ich das orthodoxe Osterfest feiere, weiß ich, wie wichtig es ist, sich intensiv darauf vorzubereiten. Je intensiver ich meine Fastenzeit halte, umso mehr beschenkt mich Gott an Ostern. Kann er mich mehr beschenken, denn ich bin gereinigt. Also das heißt, derjenige, der versucht, diese 40 Tage und die Karwoche, die hohe Woche, sich der Reinigung hinzugeben, wird in der Tat rein und an Ostern kann die ganze Fülle der österlichen Freude in sein Herz dringen. Also, es ist wichtig, dass dieser Reinigungsprozess stattfindet. Nicht nur in dieser Osterzeit, in der vorösterlichen Zeit, in dieser großen Fastenzeit, sondern natürlich in unserem ganzen Leben. Was wir im Kirchenjahr ja feiern, jedes Jahr von Neuem, ist eigentlich unser ganzes Leben. Das Leben Christi, aber auch unser persönliches Leben. Von unserer Geburt, von unserem Empfängnis, über unsere Geburt bis hin zum Paschafest. All das spiegelt sich auch im Kirchenjahr wieder und wäre mal ein ganz schönes geistliches Buch über dieses Thema zu schreiben. Ja, aber wie kann ich nun auf diesen Weg der Reinigung kommen? Was ist eigentlich dieser Weg, diese Leiter hin zum Bräutigam? Es ist die Demut. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich nicht bereit bin, umzukehren, und Umkehr bedeutet immer, ich erkenne, ich mache etwas falsch, dann werde ich auch mich nicht mit ihm vereinigen können. Und das ist genau etwas, was heute doch so oft stattfindet. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich mache das, was ich will. Alles Worte des Teufels. Non servia. Ich will nicht dienen. Ich bin wie Gott. Und wenn man diesen Zeitgeist, den heutigen, das Lebensgefühl beschreiben will, dann ist es genau dieses Non servia. Ich mache, was ich will, was mir Spaß macht. Die ganze Welt ist krank, ist traurig, hat psychologische Probleme, aber man ist stolz und will nicht umkehren. Ich liege im Schlamm, aber ich sage mir, der Schlamm gefällt mir, da will ich drin bleiben. Stolz. Ich lasse mir nicht von Gott vorschreiben, wie ich zu leben habe. Ich lasse mir nicht von meiner Kirche, die Orthodoxen oder die anderen halt von ihren Kirchen oder Religionen vorschreiben, wie ich zu leben habe. Ich lasse es mir nicht von meinem Staat vorschreiben. Ich lasse es nicht von meiner Familie vorschreiben, nicht von meinen Lehrern. Ich mache, was ich will. Und koste es, was es wolle. Vielleicht ein bisschen düster, vielleicht ein bisschen zu scharf formuliert, unser Zeitgeist. In einem solchen Geist gibt es keine Bekehrung, gibt es keine Demut. Wer will heute noch dienen? Wer will heute noch hören? Ich habe schon einmal einen Vortrag erzählt. Das Schwierigste im Kloster heute für den jungen Menschen ist es zu gehorchen. Nicht das Fasten, nicht die Reinheit, also dass man keusch lebt, ja? Nicht die Armut. Das ist manchmal sogar Mode heute zu sagen, dass man ein bisschen einfach lebt, ist ja auch richtig und schön. Es ist der Gehorsam. Für alles und jedes zum Abt zu gehen und zu sagen, Jeroda, habe ich den Segen? Habe ich die Erlaubnis? Und immer zu wissen, er kann auch Nein sagen. Das ist das Schwierigste. Weil was haben wir gelernt, schon ich als Kind, ich gehöre schon zu diesem Zeitgeist und erst recht noch mehr die Jüngeren, die meistens sind jünger hier, wir haben gelernt, sich nichts vorschreiben zu lassen. Außer im Berufsverkehr, also im Verkehr oder beim Umweltschutz, Tierschutz. Das sind die Bereiche, wo man sozusagen noch gehorsam sein muss. Ansonsten kann man leben, wie man will. In diesem Geist ist keine Demut, sondern dieser dämonische Stolz, non serviam. Ich will nicht dienen. Darunter leidet auch die Kirche heutzutage, denn wir alle sind Glieder der Kirche und da ich Probleme habe mit Gehorsam und vielleicht sie, hat die Kirche auch ein Problem im Gehorsam bekommen. Ist nicht mehr so einfach. Der Bischof hat heute seine Probleme, seine Priester bei, also auf der Spur zu halten. Ja? Der Abt, wie ich erzählt habe, hat seine Probleme, die Mitbrüder als Herde zusammenzuhalten. Aber es ist eben der Zeitgeist und nicht jener Geist, der uns hinführt zu dieser Vergöttlichung, zu dieser Vereinigung mit Christus, der von sich gesagt hat, und wir müssen bedenken, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott, von Ewigkeit. Bevor Abraham war, bin ich, aus dem Wort Christi. Und damit sagt er, ich bin Gott, denn ich bin, war der Name Gottes im Alten Testament, so wie ihn auch Moses am Dornbusch gehört hat. Christus sagt eindeutig, ich bin Gott. Und dieser Gott, was sagt er jetzt zu uns im Evangelium? Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat, meines Vaters. Ganz wichtig für uns. Christus hat uns diese Demut vorgelegt. Das ist das Geschenk des Bräutigams. Das Gewand, das er uns umlegt, ist das Gewand der Demut. Und wissen Sie, wie schön es ist, einem demütigen Menschen zu begegnen. Man muss keine Angst haben, einen Fehler zu machen, er wird es verzeihen. Man muss nicht Angst haben, vielleicht mal eine Kritik zu äußern, er wird sie gelassen annehmen, hören und, wenn sie wahr ist, auch befolgen. Wenn man ihm begegnet, ist es ein Mensch des Friedens. Nur diese Perlen in der Menschheit sind heute selten geworden. Aber es ist unsere Aufgabe, auf diesem Weg voranzuschreiten. Es ist das Geschenk Christi, es ist der Schlüssel für das Himmelreich. Es ist sozusagen der Schlüssel hin, dass wir uns mit ihm, in ihm vereinigen können. Und der heilige Benedikt hat sehr schön geschrieben, im 7. Kapitel über die Demut. Und er lebte ja im 6. Jahrhundert, also sehr lange zurück. Er wird gefeiert im März, auch bei uns, in den Minellen. Er ist der große Mönchsvater des Abendlandes und er schreibt über die Stufen der Demut. Die erste Stufe der Demut, sagt er, der Mensch achte stets auf die Gottesfurcht und hüte sich, Gott je zu vergessen. Kommen wir zurück zum Zeitgeist. Man hat Gott vergessen. Er muss weg aus den Schulen, er muss weg von den öffentlichen Plätzen, neutrale Gesellschaft, wie man das dann auch immer bezeichnen will, in den Schulen, überall. Man vergisst Gott. Man hört nicht mehr von Gott. Ich bin aus dem Süden Deutschlands. Man hat immer gesagt, grüß Gott, gelobt sei Jesus Christus. Das war der Gruß. Existiert nicht mehr. Und auch im katholischen Bayern geht der Gruß immer mehr zurück. Und ich bin so froh, in dieser großen Weltstadt Wien ist er immer noch ganz normal. Das ist zumindest etwas Schönes, das Wien hat. Dieses Grüß Gott ist dort noch ganz normal. Wie das gekommen ist, weiß ich auch nicht. Aber ich freue mich darüber. Weil es in der Tat wiederum deutlich macht, grüß Gott. Gott ist da. Wenn es vielleicht auch eine Floskel ist, aber er ist da. Ich höre noch seinen Namen. Und die Kirche. Es ist da. Er ist noch gegenwärtig. Aber in unseren Herzen, in unseren Köpfen ist er oft schon verschwunden. Aber die erste der Stufe der Demut ist genau umgekehrt. Ich vergesse nicht Gott. Ich habe Gottesfurcht. Das heißt, einen gewissen Schauder, wenn ich an Gott denke. Er ist nicht der alte Opa. Er ist nicht der Pumpel. Aufpassen. Auch diese krankhaften Bilder gibt es in vielen christlichen Gemeinden heutzutage. Er ist Gott. Und Gott ist der, der immer war, der all diese Welt geschaffen hat. Und einmal Rechenschaft von uns fordert. Er liebt uns über alles, was ganz Wunderbares. Denn zur Demut kommt die Liebe, andere Geschichte. Aber für uns, die wir seine Geschöpfe sind, er ist Gott. Und deswegen unsere orthodoxen Gotteshäuser, wenn man reinkommt wie hier, es überläuft einen, es kommt ein Schauder, es ist etwas Herrliches. So müssen unsere Gotteshäuser sein. Wer von Athos in unsere alten Klosterkirchen kommt, aber nur meine Klosterkirche zu Hause, man staunt, das ist Gott. Gott ist groß, Gott ist mächtig, allmächtig, er hat alles in der Hand. Und das hat man, wenn man in die orthodoxe Kirche kommt, ein Stück dieser Allmacht und Herrlichkeit Gottes. Deswegen hat die Kirche immer versucht, die Gotteshäuser zu gestalten, zu verherrlichen, zu verschönern. Nicht, dass der Bischof dann sozusagen wie ein Gott auf seinem Thron sitzt oder der Priester, sondern sich gut fühlt. Das ist nicht der Fall, sondern damit wir alle diesen Schauder erleben, was es bedeutet, vor Gott zu stehen. Und deswegen freut es mich auch, wenn ich hier immer wieder reinkomme, dieser große Schauder, den man erlebt, dieses Herrliche Gottes. Das ist die erste Stufe der Demut. Warum? Ich merke, ich bin klein. Nimm dich nicht so wichtig, muss man zu sich selbst sagen. Er ist groß. Er, der Liebende, steht vor mir. Mein Bräutigam, wie wir vorher gesagt haben. Und ich bin so ein kleiner Wurm. Aber für diesen Wurm ist er gekommen. Er liebt diesen kleinen Staubkorn, dieses kleine Staubkorn liebt er. Deswegen kam er. Die erste Stufe der Demut. Und deswegen sagt er an dieser Stelle, sagt der heilige Benedikt, stets denke an alles, was Gott geboten hat. Und erwäge immer bei sich, wie das Feuer der Hölle der Sünden wegen jene brennt, die Gott verachten, und wie das ewige Leben jenen bereitet ist, die Gott fürchten. Zeitgeist. Die Hölle gibt es nicht mehr. Alle kommen in den Himmel. Habt keine Angst. Gott verzeiht alles. Alles in Ordnung. Lebe, wie du willst. Hauptsache, du liebst Gott, wie wenn das ginge, und du brauchst nichts zu fürchten. Nein, nein, nein. Wer das Evangelium liest, wird sehr häufig davon hören, wie Christus, unser Herr, warnt. Mensch, kehre um. Mach es nicht wie die Heuchler. Denn es gibt einen Ort, wo Heulen und Zähneknirschen ist, wo der Wurm nicht stirbt. Kolossi, wir sagen Hölle. Also diese erste Stufe der Demut, diese Schauer vor Gott, dem großen Liebenden, und zugleich mich, der Kleine, zu sehen und zu wissen, ich muss auf den hören, auf meinen Bräutigam, der vor mir ist, damit ich meine Hochzeit mit ihm feiern kann. Wenn ich das nicht tue, wird er einst sagen beim himmlischen Hochzeitsmahl, was suchst du hier? Du hast gar nicht die Kleider an. Werft ihn hinaus. Erste Stufe der Demut. Ich erkenne, Gott ist groß, ein großes Geheimnis, ein liebendes Geheimnis. Ich, das Nichts, bin vor ihm. Und in dieser Betrachtung zu wissen, ja, mein Leben hat Verantwortung. Ich bin für mein Leben verantwortlich, nämlich nach seinem Willen zu leben, ins himmlische Reich einzugehen oder aber in Kolossi. Er schreibt sehr viel über diese erste Stufe des Weiteren, aber heute haben wir nicht so viel Zeit, ich möchte so die Stufe nur erläutern, ein wenig. Die zweite Stufe der Demut, so schreibt er, natürlich hier die Regel für die Mönche, ja, aber es gibt für uns alle. Also er schreibt da, der Mönch, wir sagen jetzt der Christ, liebt nicht den Eigenwillen und hat deshalb keine Freude daran, seine Begehren zu erfüllen. Vielmehr folgt er in seinen Taten dem Wort des Herrn, der sagt, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ebenso steht geschrieben, und das hören wir jetzt gut, Eigensinn führt zur Strafe, Bindung erwirbt die Krone. Zweite Stufe, also die Frage, will ich meinen Eigensinn machen, also diesen Egoismus, diese Eigenliebe, die wir vorhin schon geschildert haben, was Strafe bedeutet, oder Bindung. Bindung meint ihr? Bindung an den Bräutigam, die seine Taufe versprochen haben. Wieder sagst du dem Bösen all seiner Kraft und Macht. Hast du Christus angezogen? Also diese Bindung. Abwehr des Bösen, die Bindung an Gott. Zweite Stufe. Ist mir das bewusst? Eigensinn führt zur Strafe, Bindung erwirbt Krone. Oder wie wir im Kloster sagen, Gehorsam ist Leben, Ungehorsam ist Tod. Und das Erste, was unser Bogdan Heoklitos gelernt hat, war auf Griechisch, war genau das. Hypakoi, inne, zoi. Gehorsam ist Leben. Das ist so das Erste, was der Christ wissen muss. Ohne Gehorsam kein Leben. Die zweite Stufe der Demut. Die dritte Stufe, aus Liebe zu Gott, unterwirft sich der Mönch dem Oberen in vollem Gehorsam. So ahmt er den Herrn nach, von dem der Apostel sagt, er war gehorsam bis zum Tod. Also wie gesagt, er schreibt das für die Mönche natürlich, aber es stimmt auch für uns. Aus Liebe zu Gott unterwirft sich der Christ der Kirche. Ein Christentum außerhalb der Kirche gibt es nicht. Viele sagen mir heute, wenn ich sie so kennenlerne, versuche ich so ein offener Mensch zu sein, ach Herr Pater, ich glaube, ich bin ein gläubiger Mensch. Ja, dann im Gespräch merke ich, ja, kein Mitglied der Kirche, noch nicht mal eingeschrieben, irgendwie sowas, also getauft, ist schon, aber vielleicht ausgetreten aus irgendeiner Kirche. Irgendwie eine Bindung an eine Gemeinde auch nicht. Gebet, vielleicht ein bisschen, Fasten auch nicht. Glaubenswissen gleich null. Ja? Und dann geht er in den Supermarkt der Religionen und sucht sich das, was ihm gerade gefällt. Dann sieht man auch an einem christlichen Haus plötzlich einen Buddha stehen. Der ist zwar nur Zierde, aber in Wirklichkeit ist es keine Zierde, das ist ja Dämon, also Bild eines Dämons. Und die Leute wundern sich, dass im Haus nicht gut geht. Oder man sieht irgendwie dann eine relativ fromme Frau oder Mann, die vielleicht sogar in die Kirche geht, aber zu Hause sitzt sie und macht ihre Yoga-Übungen oder Mantra oder was weiß ich. Aber ich bin gläubig. Nein. Man unterwirft sich der Kirche. Das heißt, man ist Glied der Kirche. Man hört auf die Kirche. Sie ist der Leibchristi, der fortwährende Christus. Man hört, was sagt die Kirche? Ah, Fastenzeit hat begonnen. Was bedeutet das? Und die Kirche sagt mir, was zu tun ist. Ah, es ist Ostern. Was bedeutet das? Ah, ich gehe zur Kirche. Wir feiern Auferstehung, Pasch. All diese Dinge. Ich höre auf die Kirche. Ich will eine Familie gründen. Was sagt die Kirche? Soll ich nicht rein in die Ehe gehen? Doch, sagt die Kirche. Muss ich nicht gehorsam sein? Oder zumindest versuchen. Wir sind ja Menschen, aber versuchen, gehorsam zu sein. Das war die dritte Stufe. Die vierte Stufe, der Demut. Der Mönch übt diesen Gehorsam auch dann, wenn es hart und widrig zugeht. Sogar wenn ihm dabei noch so viel Unrecht geschieht, schweigt er. Und umarmt gleichsam bewusst die Geduld. Er hält aus, ohne müde zu werden oder davon zu laufen. Sagt doch die Schrift, wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Ferner, dein Herz sei stark und halte den Herrn aus. Also diese Geduld, ein wichtiger Punkt auf dieser Stufe der Demut. Geduld auszuharren. Orthodoxe Familie, Ehe. Da ist es nicht immer leicht. Da gibt es Kämpfe. Und was geschieht heute oft? Wenn es schwer wird, arrivederci, ciao, ciao. Wir trennen uns. Es hat keinen Sinn mehr. Im Kloster, ich staune in der letzten Zeit, immer wieder höre ich, dass man wieder mit Bruder weggeht. Das trifft also auch für die Klöster zu. Da wird es dann mal schwierig, wird uns sogar Unrecht getan, Ehe und Kloster, wo auch immer, in einer Gemeinschaft, und ich renne davon. So wie die Apostel vor dem Kreuz davon gerannt sind. Immer wenn es schwierig wird, gehen wir gerne den einfachen Weg. Und wundern uns, dass es uns dann gar nicht gut geht. Nicht die Flucht ist sozusagen eine Bezeichnung des Christen, sondern der Mut, die Geduld auszuharren. Und ich kenne eine Frau, die nun schon fast 60 Jahre verheiratet ist, im Mai glaube ich sind 60 Jahre, und 60 Jahre Martyrium in ihrer Ehe hat. 60 Jahre und aushält bis zum Tod. Sie wird dieses Jahr 80, er auch. Und nicht auf den Gedanken kommt, dieses Kreuz, diesen Kampf zu unterbrechen und wegzulaufen. Natürlich hat sie einen geistlichen Vater, sie betet sehr viel, sie fängt morgens schon um 3 Uhr an zu beten, bis 8, 9 Uhr jeden Tag. Sie tut dies alles, weil sie weiß, in Gott ist meine Stärke, in Gott ist meine Kraft, ich muss aushalten. Dein Herz sei stark und halte den Herrn aus. Und wie schnell, wenn das Kreuz kommt, in einer Beziehung jeglicher Art, rennen wir davon. wir halten nicht aus. Jeder in seinem Egoismus fährt die Hörner aus und man beginnt sich zu streiten und zu hauen sozusagen und es zerbricht und es hat keinen Sinn mehr. Also die vierte Stufe der Demut, halte aus in deinem Kreuz, in der Gemeinschaft, sei es Kirche, sei es Gemeinde, sei es Ehe, Familie, Arbeitsplatz, sei es Kloster. Wenn ich das hier so sage, weiß ich, dass man das vielleicht einfach sagen kann, aber ich weiß auch, dass es schwer ist zu leben und doch gilt diese Stufe der Demut. Wir müssen ausharren und zwar in Frieden ausharren, keinen Krieg beginnen, nicht zu einer Revolution anzuzetteln, auszuharren. Ich weiß, in Gott bin ich stark und Gott wird, wenn er es will und meint, es ist gut für mich, dieses Kreuz auch wieder wegnehmen. In welcher Form auch immer. Also ganz wichtig, auch diese Stufe der Demut. Gibt es auch noch viel, was er schreibt, aber wie gesagt, ich möchte es heute nur einfach Ihnen ein bisschen näher bringen, damit Sie sehen, welche Stufen es der Demut gibt, wie wichtig es ist, so diese Demut in unserem Leben auch Form zu geben. Die fünfte Stufe der Demut. Der Mönch bekennt demütig seinem Abt alle bösen Gedanken, die sich in sein Herz schleichen und das Böse, das er im Geheimen begangen hat, und er verbirgt nichts. Dazu ermahnt uns die Schrift mit den Worten, eröffne dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm. Sie sagt auch, legt vor dem Herrn ein Bekenntnis ab, denn er ist gut und seine Huld wird ewig. Ebenso sagt der Prophet, mein Vergehen tat ich dir kund und meine Ungerechtigkeit habe ich dir nicht verborgen. Ich sagte, vor dem Herrn will ich gegen mich meine Schuld bekennen und du hast mir die Bosheit meines Herzens vergeben. Die fünfte Stufe ist also dann die Zusammenfassung des bisherigen. Ich sehe, ich stehe vor diesem großen, liebenden Gott mit Furcht und Schaudern. Ich sehe mich den Kleinen und erkenne, wie wir sagen im Griechisch, Chaya. Es ist alles schlecht in meinem Leben, in meinem Herzen. Und nur weil ich diesen Liebenden sehe und mich mit ihm vereinigen will, was tue ich? Ich möchte gereinigt werden. Ich trete vor ihn hin, bekenne ihm meine Sünden. Hier beim Mönch ist es der Abt, bei ihnen ist es der Priester, zu dem sie gehen, zur heiligen Beichte. Die Beichte, dieses Mysterium, ist das große Mysterium der Demut. Ich gehe zum Priester, sage, Vater, bitten Sie um Vergebung bei Gott. Ich bin ein schlechter Mensch. Gott liebt mich so sehr und ich vergelte es mit Leidenschaft, mit Egoismus, mit Stolz, mit Eigenliebe, mit Faulheit, was weiß ich, was es ist. Es gehört zu dieser Demut, dann vor Gott eben hinzutreten und sagen, Herr, ich bin nichts, ich brauche deine Hilfe. Demut, auch im alltäglichen Leben. Genau das Gleiche. Wissen Sie, wie schwer es ist, sich zu entschuldigen heutzutage? Und zwar wahrhaft zu entschuldigen. Ich will das Geheimnis ganz kurz darstellen, denn es ist sehr wichtig für uns. Wissen Sie, oder wisst ihr, warum Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden? Wurden sie vertrieben, weil sie von der verbotenen Frucht gegessen haben?
Nein.
Weil sie also das Fasten gebrochen haben? Oder ungehorsam war? Nein. Sondern sie haben sich nicht entschuldigt und haben immer einem anderen die Schuld gegeben. Adam hat die Schuld der Eva gegeben und die Eva der Schlange. Die Schlange hatte leider keinen mehr, dem sie die Schuld geben konnte. Aber das ist das Gesetz des Stolzes. Ich habe nur gesündigt, weil der andere gesündigt hat und mich verführt hat. Und eine Erfahrung als Pnevmaligos, als geistlicher Vater, als Beichtvater habe ich, und nicht nur ich, wenn ich meine alten Väter auf dem Artus spreche und wir über diese Themen reden oder mit meinem Jährigen das, oder wo auch immer, Oft ist unsere Beichte genau das. Nicht ich bin schuld, mein Mann war schuld. Oder meine Frau war schuld, der Nachbar war schuld. Ich hätte nichts gemacht, ich wäre in Ruhe geblieben, alles in Ordnung. Aber der hat mich beschimpft. Oder der hat was, was ich den Schmutz rübergeworfen. Oder meine Frau hat mich am Morgen geärgert. Oder mein Mann kam besoffen nach Hause. Alle sind schuld, nur ich nicht. Und wie kann dann Gott verzeihen? Und deswegen musste Adam und Eva das Paradies verlassen. Und so ist umgekehrt der Weg eben, dass ich meine Schuld bekenne. Dann kann Gott mir verzeihen. Also diese Stufe, das ist die sechste Stufe, die fünfte Stufe, dass man seine Gedanken also beichtet und all das, was schlecht war, bedeutet Demut. Nämlich meine Sünden vorzutragen. Einmal hat mir mein Abt erzählt, er war ja auch mal hier in Hamburg im letzten Jahr beim Gottesdienst, er hat erzählt, kam eine Frau zu ihm und hat gebeichtet. Und hat erzählt und erzählt und erzählt über ihren Mann. Alles Mögliche. Schluss war sie dann fertig. Und dann sagt sie, Vater, jetzt das Gebet. Die Lossprechung. Sagt er, ja, das kann ich nicht machen. Ich bin doch fertig mit der Beichte. Ja, aber schick mir deinen Mann rein, du hast mir deinen Mann gebeichtet. Das, was Adam und Eva gemacht haben, machen wir auch selbst. Ja? Also, dieser Schritt zu bekennen, ja, ich habe gesündigt vor Gott und der Welt. Sich zu entschuldigen, wenn was falsch war. Das ist doch so wichtig. Morgens hat man sich geärgert mit dem Mann und Frau. Beim Tisch, irgendwas ist passiert. Bitte nicht ins Bett gehen ohne Entschuldigung. Am besten gleich entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen mal dieses Beispiel erzählt habe. Ich kannte eine Frau, die war glücklich verheiratet mit ihrem Mann. Es gab eigentlich auch, war noch religiös, auch so weiter keinen Streit, so alltägliche Dinge, vielleicht mehr Kleinigkeiten, aber nichts Wichtiges. Eines Morgens kam es beim Frühstück zu einem richtigen Streit. Man weiß nicht, was es war. Das erste Mal eigentlich. Und beide waren böse und wir sind böse auseinandergegangen. Der Mann fuhr zur Arbeit, Unfall, tot. Ja. Aufpassen. Die Demut zu haben, zu sagen, ich bin schuld. Und es wird sich vieles in der Familie lösen. Ich verkaufe mir nichts, wenn ich morgens beim Frühstück bei diesem Streit sage, obwohl meine Frau schuld hat. Frau, tut mir leid. Die wird staunen. Die steht da, hat offenen Mund und weiß momentan gar nicht, was zu sagen. Die erwartet ja, dass er jetzt schimpft. Und es kommt was ganz anderes. Da bin ich auch umgekehrt. Also, Sie sehen, diese fünfte Stufe ist eine ganz wichtige Stufe, nämlich sich nicht zu scheuen, zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich gehe zur Beichte, aber auch im alltäglichen Leben zu sagen, Entschuldigung, es tut mir leid. Machen wir es, wie du gesagt hast. Christliches Leben. Die sechste Stufe, auch interessante Stufe, der Mönch ist zufrieden mit dem Allergeringsten und Letzten. Und hält sich bei allem, was ihm aufgetragen wird, für einen schlechten und unwürdigen Arbeiter. Er sagt sich mit den Propheten, zu nichts bin ich geworden und verstehe nichts. Wie ein Lasttier bin ich vor dir und bin doch immer bei dir. Eine sehr schwierige Stufe. Zu erkennen und zu ertragen, dass wir die Geringsten sind. Nichts sind. Das ist gar nicht so einfach, weil wir sind von unserem Innern her eher so zum gesunden Selbstbewusstsein, was auch nicht schlecht ist und gebraucht wird, dass man nicht krank wird, geistlich könnte auch sein, aber doch in diesem Wissen und auf diesem Fundament zu erahnen und zu erkennen, ich bin ein Nichts vor Gott und vor dem Nächsten. Christus sagt, was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders. Den eigenen Balken siehst du nicht. Also wir Menschen sind immer entgegengesetzt gestrickt. Eigentlich müssten wir unseren Balken sehen und den Splitter des anderen überhaupt nicht. Aber genau das Umgekehrte findet statt. In den Medien überall nur die Skandale. Alles Schlechte von den anderen wird breitgetreten. Und wir kaufen diese Zeitungen, das heißt, uns interessiert auch dieser Schmutz. Die Zeitungen würden es nicht schreiben, wenn es keinen interessiert. Sie wollen ihre Schriften ja verkaufen, wollen ihr Gewinn machen. Also schreiben sie das, was die Welt hören will. Interessant werden die Gespräche am Stammtisch oder beim Frauenkaffee, wenn es um andere geht und ihre Fehler und Schlechtigkeiten. Dann wird es interessant. Ein Heimatfilm heute, der noch so schön die Natur bezeichnet, das ist ein Kitschfilm heutzutage. Aber der Krimi, wo es um alle möglichen Schandtaten geht, der ist interessant. So sind wir heute gestrickt. Aber genau umgekehrt müsste es sein. Ich habe mit mir zu tun, mich gehen die Fehler der anderen zuerst einmal gar nichts an. Und wissen Sie, was das für eine Befreiung wäre für uns alle? Wir könnten endlich dem Nächsten den Raum geben zu atmen. Denn er hat auch ein Recht, jetzt richtig verstanden, zu sündigen. Wir sind nicht die Polizei des Nächsten. Wir müssen ihm den Freiraum geben, dass er frei sich entscheidet, seinen Kampf zu führen. Auch im Kloster ist es ganz wichtig, dass der Abt nicht wie eine Glucke und wie ein Polizist sozusagen jedem Mönch hinterher rennt und schaut, was Sache ist, sondern ihm vertraut, den Segen gibt, seinen Weg gehen zu können und für ihn zum Beispiel betet. Bernhard von Clairvaux, kein orthodoxer Heiliger, aber doch sicher ein großer Mann des westlichen Mönchtums, hat gesagt, der Abt muss alles sehen, vieles übersehen und nur weniges ahnden. Und so sollte es uns auch gehen, als Eltern zum Beispiel, oder mir jetzt als geistlichem Vater, alles sehen, vieles übersehen und weniges ahnden, nämlich das Wichtige ahnden. Nicht die Kleinigkeit, das Wichtige ahnden. Und nur dann eben, wenn ich dafür zuständig bin. Ich bin nicht zuständig für meinen Nachbarn. Das hat mich nicht zu interessieren, was der macht. Ja? Oder mein Arbeitskollege. Jeder hat für sich zu tun. Demut. Zu wissen, erst muss ich mich retten und heilen lassen durch Christus. Dann kann ich vielleicht durch mein Gebet und Vorbild und eventuell mit meinem Wort dem anderen helfen. Demut. Der Mönch ist zufrieden mit dem Geringsten. Nicht nur der Mönch, sondern jeder Christ. Die siebte Stufe. Der Mönch erklärt nicht nur mit dem Mund, er sei niedriger und geringer als alle, sondern glaubt dies auch aus tiefstem Herzen. Er erniedrigt sich und spricht mit dem Propheten, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott vom Volk verachtet. Ich habe mich erhöht und wurde erniedrigt und zunichte. Gut war es für mich, dass du mich erniedrigt hast, so lerne ich deine Gebote. Also, die Erniedrigung, die durch Gott dann stattfindet, wenn ich eben meine, ich bin der Big Boss, ist Gnade und Segen Gottes, dass ich wach werde. Deswegen der Prophet dann sagt, gut war es für mich, dass du, Gott, mich erniedrigt hast, so lerne ich deine Gebote. Eine ganz wichtige Sache in unserem Leben. Der meint, wenn alles gut geht und alles wunderschön ist, dann ist er von Gott gesegnet, sage ich Ihnen, der täuscht sich, er ist von Gott verflucht. Denn wen Gott liebt, den züchtigt er. Eine ganz alte Weisheit, eine ganz wichtige Weisheit. Gott liebt nicht und will, dass ich in den Himmel komme. Und wenn ich im Plani bin, in dieser Verwirrung und meine, ich bin gut, ich mache alles richtig, dann muss er mich wachrütteln. Das heißt, er züchtigt mich, er lässt mich fallen, tief fallen, in den Schlamm fallen, dass ich es erkenne. Ja? Die siebte Stufe. Die achte Stufe, der Mönch tut nur das, wozu ihn die gemeinsame Regel des Klosters und das Beispiel der Väter mahnen. Das ist für Sie sozusagen jetzt konkret ein bisschen schwierig, das gilt für mich als Mönch, aber auch für Sie. Denken Sie nicht, Sie müssen etwas Besonderes tun, sage ich jetzt einfach mal. Machen Sie das, was Ihre Alltagspflichten betrifft. Wer Mutter und Vater ist, sollte nicht danach streben, jetzt was weiß ich, Bischof zu werden oder Äbtissin. Ja? Und die Jugend sollte nicht danach streben, was weiß ich, jetzt doch wieder zu leben wie die Kinder oder irgendeinem Traum nachzugehen. sondern in dem Stand, in dem ich mich befinde, das ganz Normale zu tun. Denn sonst hat der Teufel schon wieder die Möglichkeit, mich in Fantasien hineinzuführen und ich fühle mich schon wieder, was weiß ich, wieder Superstar, kann überhaupt nicht singen, oder ich fühle mich schon als der wichtige Präsident und was weiß ich, in meinen Träumen, in meinen Gefühlen und vergesse meinen Alltag und mache das nicht, was notwendig ist. Die Frau sitzt zu Hause bei ihrem Liebesroman und sieht sich dort mit dem schönen Prinzen über grüne, blühende Felder reiten, ja, und der Mann kommt nach Hause und das Essen ist nicht auf dem Tisch. Streben wir nach dem Normalen, dem Alltäglichen. Heute sagt man oft, der Alltag ist grau, aber der Alltag ist deshalb grau, weil die Liebe verloren gegangen ist. Die Liebe im Alltag wird das Salz und dann wird alles Alltägliche schön. Eine Mutter, die ihr Kind liebt und ihm jeden Tag dem Baby die Flasche geben muss, wie jetzt die Presbyterer von Pater Joachim, sie tut es mit Liebe und daher ist dieser Alltag nicht grau. Also alles, was wir in Liebe tun, ist nicht grau und düster, sondern schön und tief. Aber eben unser Alltägliches. Ich habe auch nicht danach gestrebt, jemals abzuwerden. Ich wollte meinen Alltag als Mönch erfüllen. Andere hatten andere Ideen. Ich muss gehorsam sein. Einfachheit. Unser tägliches Tun. Wichtige Stufe der Demut. Die neunte Stufe der Demut, wir kommen dann langsam schon zum Schluss, es sind 12. Die neunte Stufe der Demut, der Mönch hält seine Zunge vom Reden zurück, beharrt in der Schweigsamkeit und redet nicht, bis er gefragt wird. Zeig doch die Schrift. Beim vielen Reden entgeht man der Sünde nicht. Der Schwätzer hat keine Richtung auf Erde. In der Tat, die Zunge ist das große Werkzeug des Teufels. Mit der Zunge töten wir oft die Menschen. Halten wir unsere Zunge im Zaum, sie ist eben oft nicht ein Werkzeug der Demut, sondern der, der schweigt, ist in der Demut. Der immer meint, so wie ich heute Abend so viel zu reden, sei demütig, der hat sich getäuscht. Das Schweigen ist es. Und daher bin ich immer so fasziniert, wenn ich zu unseren alten Vätern in die Kellen gehe, wie schweigsam die sind. Die sagen oft nur ein, zwei, drei Sätze und damit hat sich's. Ja? Schweigsamkeit. Auch Sie zu Hause. Reden Sie nicht jeden Tag von morgens bis abends auf Ihren Mann ein, der kommt von der Arbeit, vom Stress und schon der will ein bisschen Ruhe. Ja? Aber nein, das, was ich sagen will, ist so wichtig. Er muss jetzt zuhören. Nein, geben wir ein bisschen Ruhe. Demut. Kann man nachher noch besprechen. Umgekehrt auch. Also wie gesagt, ich will jetzt hier irgendwelche Geschlechter besonders hervorheben als Opfer, die anderen als Täter, sondern es ist natürlich immer gegenseitig. Aber oft ist es eben so, ne? Der Mann kommt nach Hause und schon geht's los und er denkt, oh, ein bisschen Ruhe jetzt erstmal. Ja? Und danach, also die Zunge in Schach halten, die Lippen schließen, ein Zeichen der Demut. Die 10. Stufe der Demut, der Mönch ist nicht leicht und schnell zum Lachen bereit. Steht doch geschrieben, der Tor bricht in schallendes Gelächter aus. Da ist nicht gemeint das Lächeln. Ja, das Lächeln ist wichtig, dass man sich freut. Aber es ist dieses schallende Gelächter gemeint. Was meinen die Väter damit? Stichwort Karneval. Ausgelassenheit, dass sozusagen die Dämonen in uns herrschen und uns ja zu Fratzen machen. Kein Zeichen der Demut. Warum? Der Mensch in seiner Vermessenheit meint sozusagen jetzt das von Gott Gegebene außer Kraft zu setzen im Leben und einen anderen Geist herrschen zu lassen. Im Alltag kommt das oft vor. Dass man die Zeit nicht nutzt, wie es sich gehört. Dass man nicht eine gewisse Würde an den Tag legt. Dass man sich sozusagen ja, gehen lässt, ausgelassen ist. All diese Worte zeigen uns schon, dass wir mit dem Christentum nichts zu tun haben. Ausgelassen sein hat mit dem Christentum nichts zu tun, also losgebunden. oder gehen zu lassen, das heißt also, sich aus den Gewohnten herauszugehen, aus den Normen, aus den Geboten Gottes hinauszugehen und einfach muss sagen, na, heute hauen wir auf die Pauke, so ungefähr. Die Freude des Christen ist was anderes. Dieses Lächeln des Christen ist was anderes. Auch wenn wir ein bisschen lachen, ist was anderes. Es ist diese Gelassenheit und diese innere Freude, die wir von Christus empfangen, weil wir auf diesem Weg der Stufen gehen. Ich kenne keinen unserer großen geistlichen Väter, der Trübsal bläst, der da sitzt, als sei er am Kreuz, irgendwie so, ja, so ich sage mal das österliche Gesicht, also es überhaupt kein österliches ist, sondern es sind gelöste Menschen. Sie sind frei, sie haben diese Freude, aber eben in diesem rechten Geist und nicht in der Ausgelassenheit. Jetzt kommen wir zur letzten Stufe, der höchsten, der zwölften. Der Mönch sei nicht nur im Herzen wehmütig, sondern seine ganze Körperhaltung werde zum ständigen Ausdruck seiner Demut für alle, die ihn sehen, das heißt beim Gottesdienst, im Oratorium, im Kloster, im Garten, unterwegs, auf dem Feld, wo er auch sitzt, geht und steht, halte er sein Haupt immer geneigt, den Blick zu Boden gesenkt. Wegen seiner Sünden sieht er sich zu jeder Stunde angeklagt und schon jetzt vor dem schrecklichen Gericht gestellt. Immer wiederhole er im Herzen die Worte des Zöllners im Evangelium, der die Augen zu Boden gesenkt und spricht: Herr, ich Sünder bin nicht würdig, meine Augen zum Himmel zu erheben. Und ebenso sagt er mit den Propheten: Gebeugt bin ich und tief erniedrigt. Einen Punkt also heraushebend, unser Äußeres. Die ganzen Stufen bisher haben vom Inneren gesprochen, von unserem Verhalten. Diese Stufe spricht von unserem äußeren Gehabe der Demut. Eben der Karneval für uns orthodoxe Christen ist verboten. Er entspricht nicht unserer Würde. Wie gesagt, nicht, dass wir uns freuen, nicht freuen dürfen. Aber diese dämonische Ausgelassenheit, die die Menschen dazu führt, dass sie nicht mehr Herr über sich sind, ist für uns verboten. Es entspricht nicht unserer Würde. Und da spielt es keine Rolle, ob wir in der Kirche sind, zu Hause sind, wo auch immer. Wir haben eine Würde und die müssen wir auch darstellen. In der Kirche können wir uns nicht aufführen wie auf dem Jahrmarkt, sondern wir kommen in das Haus Gottes, wie ich vorhin schon erzählt habe, mit diesem Schauder, mit dieser Ehrfurcht. Wir staunen wie die kleinen Kinder. Ja? Eine andere Würde haben wir. Wir sind getauft. Wir sind sozusagen die Braut des Bräutigams, der vor uns steht. Aber auch draußen. Wir müssen aufpassen. Die Leute sollen uns sehen, wir sind Soldaten Christi, Milites Christi. Da können wir machen, oh, ist ja alles egal, ich mache das wie die anderen auch. Ich habe eine Würde und die muss auch dargestellt werden. Auch unsere Reinheit und unsere gewisse Verschlossenheit unseres Körpers muss dargestellt werden. Wir dürfen nicht die Mode in allem mitmachen, wie sie uns von der gottlosen Welt heute oft vorgemacht wird, sondern wir müssen versuchen, eine gewisse Schlichtheit auch in unserer Kleidung zum Ausdruck zu bringen. Schon Eleganz. Ich verlange nicht von jedem, dass er läuft wie unsere Schwester Johanna, das ist die Frau. Oder die Männer, dass es so gehen wie Pater Jörg Wich oder die anderen, die hier sind. Ganz und gar nicht. Jeder hat seine Würde, jeder hat den Ausdruck seiner Würde, aber in dieser christlichen Schlichtheit. Das schreibt hier Benedikt. Demut. Nicht auffallen wollen, ne? Daherzukommen, also die Frauen, wie, wo ich da also in England sehe, wenn da so die Pferderennen sind, wo die Hüte so groß sind, dass man also die ganze Familie drunter bringen könnte, wenn es regnet und keiner würde nass werden, ja? Und was sie da alles an Faulfedern tragen und solche Dinge, oder die Männer, die da mit all ihren Orden kommen und die Brust strecken wie der Hahn auf dem Misthaufen, um seine Hühner zusammenzurufen. Das ist nicht christliche Würde. Einfachheit, Schlichtheit, das tut dem Geldbeutel gut. Es tut aber auch meiner Seele gut. Und es gibt nichts Schöneres, als einem jungen Menschen, Frau oder Mann zu begegnen, der diese Würde ausstrahlt, diese Schlichtheit. Es ist was Wunderschönes und Wunderbares. Ausdruck dieser Demut. Ich will dazu hinzufügen, dass all diese Stufen nicht sozusagen zeitlich immer so stattfinden, sondern die sind natürlich synchron, also gleichzeitig auszuführen. Und so möchte ich ganz am Schluss noch den letzten Teil vorlesen, sind nur wenige Verse, aber mir gefällt dieses Kapitel der Demut beim heiligen Benedikt so gut, weil es einfach ist und doch deutlich. Wenn also der Mönch, wir sagen wieder der Christ, alle Stufen auf dem Wege der Demut erstiegen hat, gelangt er alsbald zu jener vollendeten Gottesliebe, die alle Furcht vertreibt. Aus dieser Liebe wird er alles, was er bisher nicht ohne Angst beobachtet hat, von nun an ganz mühelos, gleichsam natürlich und aus Gewöhnung einhalten. Nicht mehr aus Furcht vor der Hölle, sondern aus Liebe zu Christus, aus guter Gewohnheit und aus Freude an der Tugend. Dies wird der Herr an seinem Arbeiter, der von Fehlern und Sünden rein wird, schon jetzt gütig durch den Heiligen Geist erweisen. Also wer diese Stufe der Demut durchläuft, er gelangt zu dieser vollendeten Gottesliebe, also zu dieser Vereinigung mit Christus. Die Demut ist der Weg. Demut ist der Schlüssel zu dieser Vereinigung. Und jetzt kommt das Schöne. Wir haben heute auch oft von dieser Furcht gesprochen. Vor Strafe, dass der Begriff kam, die Hölle kam. Alles, was ja heute geleugnet wird, das gibt es ja alles nicht. Und nun kommt er zu diesem Höhepunkt der Liebe. Es ist ein Reinigungsprozess. Und in diesem Reinigungsprozess gehört auch sozusagen die Furcht vor der Hölle dazu. Aber wer dabei stehen bleiben würde, wird sich nicht mit Christus vereinigen können. Diese Furcht vor der Hölle führt ihn dazu, in dieser Furcht und diesem Schmerz sozusagen die Motivation zu haben, seine Eigenliebe, seine Philaftier, seinen Stolz zu bekämpfen und wird zu dieser Gottesliebe finden. Nämlich wirklich alles zu tun, was wir heute gesagt haben, weil er Gott liebt. Aber heute vergessen wir oft, dass das Ziel ist. Keiner von uns, zumindest ich sicher nicht, habe diese reine Gottesliebe in mir. Und ich mache manche Sünde nicht, wenn der Teufel kommt und mir das eingeht, weil ich immer noch Angst habe vor der Hölle. Ich könnte sterben und wo würde meine Seele hinkommen? Ich hoffe und bete, einmal werde ich alle Stufen dieser Demut erklommen haben und diese reine Liebe zu Christus haben, dass das alles für mich sozusagen nur noch aus Liebe geschieht, aber ich bin noch auf diesem Weg. Da hören wir nicht darauf, wenn andere uns erzählen, naja, das müssen wir alles aus Liebe zu Christus machen. Natürlich, aber es ist ein Reinigungsprozess und das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist diese Fastenzeit. Die Fastenzeit ist symbolisch, diese 40 Tage, symbolisch ein Zeichen dieser Reinigung. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn Sie die Fastenzeit gut tun und erleben, wird Pascha für Sie groß sein. Und so wird es auch sein, am Ende Ihres Lebens, wenn Sie Ihr Leben in diesen Stufen der Demut verbringen, wird auch die große Hochzeit unermesslich schön sein. Und diese Hochzeit wird nie aufhören, ewig dauern. Vergelt's Gott für Ihre Geduld, für dieses Thema. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber es ist sicher ein bisschen länger als normal. Aber man kann diese Stufen nicht ohne die anderen betrachten. Daher nochmals vielen Dank für Ihre Geduld.
Ich würde vorschlagen, Bruder Paisi, damit wir das nicht zu lange herauszögern, alles, dass wir, wenn ihr möchtet, Brüder, Schwestern, dass ihr einfach jetzt Fragen stellt. Also ich hoffe, dass ihr Fragen stellen werdet. Vater Paisi ist nicht jeden Tag hier. Und ich bitte einfach mal anzufangen, fangen wir an mit dem Herrn Peter Schröder und traut euch wieder zu fragen, einer nach dem anderen.
jetzt noch hier einen Vortrag schon mal aufgefallen, dass da so einige Punkte sind, zu belieben werden. Aber ich traue mir nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen, alles auf einmal zu zählen.
Das gehört auch zur Demut, dass wir wissen, dass wir ohnmächtig sind und dass in der Tat Gott wirkt. Eine Erfahrung, die ich habe, in der Tat, wenn jemand zum Beichten kommt, ich sage zu ihm, wir können nicht an allen Sünden arbeiten. Such dir eine aus, oder ich sage ihm eine, daran arbeiten wir und du wirst sehen, auch alles andere wird sich lösen. Es ist wie mit einem gedeckten Tisch. Wir haben alle gut gespeist, gegessen und getrunken und er muss abgeräumt werden. Und weil ich keine Zeit habe, will ich ihn gleich ganz mit Tischdeck und allem abräumen. Wenn ich an allen Seiten zopple, wird das so bleiben, wie es ist. Wenn ich an einer Seite ziehe, ist der Tisch in kürzester Zeit rein. Und so ist es bei uns. Die Demut, auch hier in diesem Punkt, ist äußerst wichtig. Dass ich weiß, ich kann es nicht, keinen einzigen Punkt, nur mit Gottes Hilfe, aber er hilft mir, aber dann auch Schritte zu tun und diese Schritte konsequent zu tun. Also wenn vieles von Ihnen da, also es aufgeschieden ist, bei mir auch sehr vieles natürlich, dann fangen wir bei einem Punkt an und Gott hilft uns, dass alles bereinigt.